Buenos dias und herzlich willkommen bei Gate 7, deinem Podcast über Fernweh und Fotografie. In dieser Show geht es um Menschen, für die Reisen mehr ist als Spaß und Erholung. Freue dich auf praktische Tipps und Tricks, wie du tief in fremde Kulturen eintauchst und lerne, deine Abenteuer in bewegenden Bildern festzuhalten, egal mit welcher Kamera. Bist du bereit? Dann los, lass uns abheben mit deinem Gastgeber, Kai Beermann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Gate 7 Podcasts, deiner Show über Fotografie und Fernweh. Heute geht es allerdings eher weniger um Fotografie, beziehungsweise gar nicht. Dafür steht das Thema Fernweh ganz im Mittelpunkt. Ich versuche in dieser Show ja eine Mischung anzubieten aus spannenden Geschichten aus aller Welt von Menschen, die sich zu außergewöhnlichen Reisen aufgemacht haben und von ihren Erlebnissen berichten, immer mit dem Ziel, dass diese Beispiele dazu inspirieren, tiefer unter die Oberfläche von fremden Ländern und Kulturen zu tauchen, um zu verstehen, wie die Menschen dort denken und fühlen. Die Welt nicht nur als Tourist wahrzunehmen, sondern als interessierter Reisender, der neugierig ist, das Andersartige ohne Vorurteile mit allen Sinnen zu erfahren. Das ist so das Konzept hinter Gate 7. In den Folgen über die Fotografie spanne ich dann den Bogen dahin, wie man seine Erlebnisse und Einblicke in bewegenden Bildern festhalten bzw. verarbeiten kann. So, das ist so nochmal eine kleine Zusammenfassung dessen, worum es in dieser Show geht. Ich hoffe, das wird deutlich und du erkennst diesen roten Faden, der sich durch die Show zieht. Schreibe mir gerne, wie dir dieser Ansatz gefällt und ob dir die Mischung aus Fernweh und Fotografie, ob diese aus deiner Sicht stimmt. Wenn nicht, dann ja, lass mich das auch gerne wissen. Du kannst das entweder per Mail tun an info@gate7.de, 7 ausgeschrieben, nicht als Zahl, oder über die Messenger-Funktion auf Facebook, Twitter oder Instagram. Schau auch mal auf der Webseite vorbei, www.gate7.de. Dort findest du weiterführende Informationen zu den Podcast-Folgen und kannst dich in den Newsletter eintragen, über den ich regelmäßig spannende Informationen über die Kunst des Reisens und des Fotografierens teile. In der heutigen Folge geht es nach Saudi-Arabien, ein Land, über das die meisten Menschen, mich eingeschlossen, sehr wenig wissen. Umso mehr freue ich mich darüber, dass sich Toni Riedmeier die Zeit genommen hat, in diesem Interview viele spannende Einblicke in eines der verschlossensten Länder der Welt zu geben. Toni ist Gastronom aus Nürnberg und hat 10 Jahre in Saudi-Arabien gelebt und gearbeitet. Über diese Zeit hat er ein Buch geschrieben. Der Titel: Inside Saudi-Arabien – Mein Leben als Deutscher in einem der verschlossensten Länder der Welt. Erschienen ist es im Riva Verlag. Toni sagt über diese Zeit in Saudi-Arabien: Die 10 Jahre in Saudi-Arabien waren die extremsten meines Lebens. Ich habe dort die wildesten Partys gefeiert und die bitterste Einsamkeit gespürt, die besten Freunde gefunden und die größte Hitze kennengelernt. Es ist ein Land der Extreme in jeglicher Hinsicht. Wenn der Staat zürnt, dann gibt es Tote. Wenn gefeiert wird, dann so, dass dir die Decke wegfliegt. Manchmal ist Saudi-Arabien noch viel exotischer, als man es sich vorstellt. Und manchmal war ich fast enttäuscht, wie unkompliziert und gewöhnlich alles laufen kann. Saudi-Arabien ist Orientzauber und staubige Straßen. Das ist Muezzinruf und ein Parkhaus voller teurer Autos. Das ist Partyszene und Geschlechtertrennung. Über alle diese Themen sprechen wir in diesem Interview. Wenn du darüber hinaus noch mehr über Saudi-Arabien erfahren möchtest, dann solltest du an dem Gewinnspiel zu dieser Folge teilnehmen. Und zwar verlose ich ein Exemplar von Tonis Buch. Hinterlass mir einfach eine Podcast-Rezension auf iTunes und schick mir anschließend eine Mail an info@gate7.de mit dem Namen, unter dem du diese Rezension und Bewertung abgegeben hast. Teilnahmeschluss ist der 31. März. Viel Erfolg! So, nun aber ohne weitere Umschweife hinein in das Interview mit Toni Riedmeier. Viel Spaß. Hallo Toni, willkommen in der Show.
Hallo Kai, super bei dir mal dabei zu sein. Freut mich, dass du angerufen hast.
Ja, Toni, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch und ich bin heute sehr gespannt auf das, was du zu erzählen hast. Wir wollen über Saudi-Arabien sprechen. Das ist ein Land, über das nicht nur die meisten Menschen sehr wenig wissen, sondern ja, mich eingeschlossen. Ich habe eine ganz allgemeine Vorstellung von dem Land, die sich aus dem speist, was man so allgemein in den Medien darüber hört. Und ja, umso schöner, jetzt mit einem wirklichen Landeskenner darüber zu sprechen. Du hast 10 Jahre dort gelebt. Über deine Erfahrungen und Erlebnisse hast du ein Buch geschrieben. Und ja, also wie gesagt, ich bin gespannt, was alles kommt. Und aber am Anfang, Toni, stell dich doch bitte mal ganz kurz in deinen eigenen Worten vor. Wer bist du?
Ja, also ich bin der Toni, ich komme gebürtig aus Nürnberg und bin seit meinem 17. Lebensjahr eigentlich auf Achse in der Hotellerie und Gastronomie, habe in den vergangenen, würde man sagen, 20 Jahren in den verschiedenen asiatischen und arabischen Ländern gearbeitet, immer Hotel und Gastronomie und die letzten 10 Jahre davon eben in Saudi-Arabien.
Ja, das ist ein Beruf, den man überall auf der Welt ausüben kann. Das ist ja bestimmt auch der Reiz, den das ausmacht, das Kochen und die Tätigkeit in der Gastronomie. Du bist viel rumgekommen, jetzt zuletzt in Saudi-Arabien. Wie genau ist das zustande gekommen? Asien und so, das kann man sich vielleicht vorstellen, dass das sehr reizvoll ist, aber auf Saudi-Arabien wären, glaube ich, die wenigsten gekommen.
Ja, ich selber bin ja gar nicht auf Saudi-Arabien gekommen. Mir ist es so passiert, dass ich nach einer etwas kürzeren Visite in China wieder zu Hause in Nürnberg war und mir überlegt habe, wo es denn als nächstes hingehen sollte. Da war aber irgendwie ein bisschen eine Flaute und ich hatte nicht die ganz viele Angebote und nicht unbedingt die schönsten Aussichten, bis auf den Tag, wo mich ein Headhunter kontaktierte. Dieser Headhunter schlug mir vor, ob ich denn nicht in Saudi-Arabien, in Jeddah, als stellvertretender Geschäftsführer ein italienisches Restaurant eröffnen möchte. Und da habe ich zugeschlagen. So einfach.
Musstest du nicht lange überlegen, oder?
Überlegen, also ich habe circa überlegt, ich würde mal sagen 2-3 Tage, nachdem ich das Angebot bekommen habe. Was dann etwas länger gedauert hat, war der ganze Prozess mit Arbeits-, also was in dem Arbeitsbereich ist, was meine Aufgaben sein werden und Vertragliches und Rechtliches. Das hat lang gedauert. Aber die Entscheidung, dahin zu gehen, die ging relativ schnell.
Wie lange hat dieser ganze Prozess insgesamt gedauert, von dem Moment, wo du zugesagt hast, bis zu dem Moment, in dem du dich ins Flugzeug gesetzt hast?
3,5 Monate. 3,5, 4 Monate. Ja, die Entscheidung, dass ich nach Saudi-Arabien gehe, war für mich eigentlich so, dass ich gesagt habe, okay, das mache ich, da gehe ich hin, so ein Angebot bekommt man nicht alle Tage, obwohl ich schon Erfahrung im Mittleren Osten hatte, die nicht ganz positiv war, habe ich mich dann für Saudi-Arabien entschieden. Aber es hat eben ewig gedauert, dieses Arbeitsvisum zu bekommen und verschiedene Tests zu machen beim Doktor, die man eben für diesen Antrag alles braucht.
Ja, also es wäre sehr komplex, die Nachweise und Bescheinigungen, die du einreichen musstest. Und ja, letztendlich hat es dann aber geklappt. Wie hast du diese Zeit genutzt, um dich auf dieses Abenteuer vorzubereiten?
Ich habe natürlich, wie bei allen anderen Reisen in andere Länder, versucht, mich online zu informieren. Das war zu dem Zeitpunkt in 2006 noch gar nicht so einfach. Es gibt natürlich Infos im Internet, die sich jeder suchen kann über Wikipedia und verschiedene Reiseführer, die waren aber alle immer sehr klein oder kurz. Es gibt auch verschiedene Reisebücher, zum Beispiel so Marco Polo oder Lonely Planet, aber Bücher über Saudi-Arabien oder Kapitel sind immer sehr dünn gewesen. Also da gab es wenig Info. Ich habe mich dann insofern darauf vorbereitet, dass ich viel mit meinem zukünftigen Chef damals eben oder zukünftigen Kollegen per E-Mail unterhalten habe und von dort eben Infos bekommen habe.
Mhm. Das heißt, du hast dann konkret gefragt, das, was dir wichtig war, und er hat dir dann geantwortet.
Genau. Ja. Wobei dann die Antworten später im Vergleich zur Realität ein bisschen anders waren, aber so generell hat sich's mir ähnlich dem Dubai dargestellt, also arabisch mit Leuten in weißen Gewändern und viel Sand, Wüste am Meer. Eben relativ normale Dinge, die man so eben auch wusste.
Ja, von den Dingen, also von diesem Bild, was sich so zusammengefügt hat aus dem, was du von deinem zukünftigen Chef erfahren hast und dem, was du im Internet gelesen hast. Wie hat sich das dargestellt? Kannst du dieses Bild mal ein bisschen beschreiben, was du von Saudi-Arabien hattest?
Das Ganze hat sich so ein bisschen als ältere arabische Stadt dargestellt mit vielen vereinzelten Häusern, so ein bisschen am Strand mit Palmen und einer Einkaufsstraße, wo teure Autos fahren. Und eben sehr wenig Europäern, sehr vielen arabischen Einwohnern, die eben auch traditionell in ihren weißen Tops, die Männer in den weißen Gewändern und die Frauen verschleiert herumliefen in der Stadt oder Einkaufsstraße. Das war so die Hauptempfindung, die ich hatte.
Okay, das war dein erster Eindruck, als du dann da warst?
Nein, das war die Vorstellung, die ich hatte.
Okay, ja, genau. Und wie hat sich das dann mit dem gedeckt, was du erfahren hast oder erlebt hast, als du dein Fuß in das Land gesetzt hast? Nimm uns mal ein bisschen mit in den Moment, als du ausgestiegen bist am Flughafen und dann mit dem Auto von dort zu deiner Unterkunft gefahren bist.
Also ich bin geflogen und im Flugzeug ist alles ganz normal, man kommt an. Und nach der Ankunft war die erste Überraschung schon, dass es nicht wie in europäischen oder westlichen oder anderen Flughäfen ein Gate mit einem Rüssel gibt, der an das Flugzeug andockt, sondern wir sind von der Parkposition mit dem Bus abgeholt worden. Und das war für mich eigentlich der erste Eindruck, aha, hier gibt es keine Gates mit diesen Rüsseln, sondern hier wird man mit dem Bus gefahren. Und bin dann auch in diesen Terminal reingekommen und es waren tatsächlich keine einzigen Flugzeuge geparkt, die an dem Terminal andockten, sondern es war eine riesige Fläche, wo die Flugzeuge geparkt hatten und dann die Passagiere mit den Bussen abgeholt worden sind. Das war schon mal die erste Erfahrung, von wo ich mir dachte, das ist so ein bisschen 60er, 70er Jahre Stil. Und dann auch so der erste Eindruck, also es war sehr, sehr arabisch und auch sehr asiatisch geprägt, vor allem von den Personen, die ich gesehen habe im Flughafen. Und dann natürlich super arabisch, wo ich abgeholt wurde und dann mit dem Auto zu der Unterkunft, die du gemeint hast, gefahren bin. Also es waren diese so 6- bis 10-stöckige quadratische Hochhäuser, viel Licht- und Leuchtreklame, Unmengen von Verkehr und gar nicht so arabisch, wie ich es mir vorgestellt habe, mit Palmen und irgendwelchen typischen Dingen, sondern eigentlich so Großstadt-Flair-mäßig.
Ja, oh, wie viele Einwohner hat Jeddah?
Jeddah hat so um die 3 Millionen.
3 Millionen.
Und diese 3 Millionen ist aber, ich würde mal sagen, das ist eine grobe Schätzung. Weil aufgrund der ganzen Wohnsituation und auch der Einwohner, die es gibt, auch aus dem Ausland, kann das nie ganz genau gezählt werden. Ich habe mich immer gewundert, wie die zählen.
Wie setzt sich die Bevölkerung dort ohnehin zusammen? Sind das viele Ausländer wie du, die dort auch wohnen und arbeiten? Oder ist das eine kleine Minderheit? Wie muss man sich das vorstellen?
Also es ist so ungefähr, ich würde mal sagen, ein Drittel der Einwohner sind Ausländer. Auch wenn es einem auf der Straße ab und zu ein bisschen mehr kommt, weil das eben die sehr aktiven Leute sind, die du auf der Straße siehst. Und dann ist der Großteil der Ausländer eben aus dem subasiatischen oder dem indischen Kontinent, also nicht Indien, Bangladesch, Pakistan, Nepal, Indonesien. Das sind natürlich so die Hauptausländer, die man erkennt als Ausländer, wobei natürlich auch Ausländer dazu zählen, die aus den Nachbarländern kommen, wie zum Beispiel Ägypten. Es sind sehr viele Ägypter in Saudi-Arabien und natürlich auch Jordanier, Marokkaner, Syrer, sehr viele Libanesen. Die erkennt man aber selber jetzt nicht so als Ausländer, als sie schon diesen arabischen Einschlag haben.
Ja. Ja. Wie ging das dann für dich weiter nach deiner Ankunft? Also du hattest dann eine Unterkunft, die wurde im Vorab dann schon für dich organisiert?
Richtig. Teil meines Vertrages oder Teil meines Teil dieser vertraglichen Abmachung war, dass ich eben eine Unterkunft gestellt bekomme, ein Personalauto und dass das eben alles dazu gehört. Die Unterkunft war in einem Wohnhaus, nicht unweit von meinem zukünftigen Arbeitsplatz, also dem Restaurant Il Villaggio. Und das war ein Wohnhaus mit 8, 9 Etagen, Apartmentwohnungen, und da hatte ich eine sehr großzügig geschnittene 3-Schlafzimmer-Wohnung mit Bad, Küchen, Bad, Küche, Nannyraum, Balkon, Wohnzimmer, Esszimmer, tralala, genau.
Also doch sehr angenehme Bedingungen, die du da vorgefunden hast.
Ja, überraschend angenehm und überraschend groß. Es war gut eingerichtet mit den normalen Dingen, die man braucht. Fernseher war drin, Satellitenanlage war schon fertig, ein CD-Radio, war alles da. Ja. Also ich konnte sozusagen Koffer aufmachen und loslegen.
Gleich loslegen. Ja. Wie war denn dein erster Tag bei der Arbeit oder auch welche genauen Aufgaben sind da auf dich zugekommen?
Der erste Tag in der Arbeit war ja erstmal nicht wirklich Arbeit, sondern die Begrüßung. Und anscheinend war es so, dass ich schon sehnlichst erwartet wurde. Weil, wie ich ankam mit meinem und mein Chef mich eben in das Restaurant begleitet hatte, wurden mir die Hände geschüttelt und welcome, sir. We wait for you so long, sir. How are you, sir? How was your flight, sir? Und die waren alle begeistert, dass ich anscheinend endlich jetzt zum Arbeiten anfange. Das waren die Mitarbeiter, welche später dann auch Köche, Kellner, Oberkellner, Lager, Verwaltung, Buchhaltung und so eben alles herausgestellt hat. Und die haben sich alle riesig gefreut.
Saudi-Arabien ist ja jetzt ein Land, was kulturell doch sehr verschieden oder sich sehr von dem unterscheidet, was du in Deutschland gewohnt warst oder auch in anderen Teilen der Welt. Welche Regeln oder welche Etikette gibt es dort, die man auf jeden Fall beachten sollte im Umgang mit den Menschen dort?
Die Regeln, die man dort beachten sollte, musste ich natürlich erst selbst erlernen und wurden mir auch am Anfang ein bisschen mitgegeben, dass man sich zuerst ein bisschen zurückhaltend und eher und mehr respektvoll seinem Gegenüber verhält, man nicht von alleine drauf losprescht, sondern ein bisschen gemach das Ganze macht. Der eigentliche Kontakt, den man als Mann hat, sollte ja sowieso nur mit anderen Männern sein. Das allein schon aus dem Grund der kulturellen und vor allem religiösen Hintergründe in Saudi-Arabien. Es ist ja ein komplett islamisches Land. Und man sollte sich auch immer so verhalten, dass man nicht auf irgendeine Weise über die Stränge schlägt oder in eine Richtung sehr extrem ist. Das ist auch schon zum Beispiel beim Bekleiden. Auch im Sommer oder wenn es heiß ist, eben ein bisschen darauf achten, dass man bedeckt rumläuft, jetzt nicht in den Shorts und im Muskel-T-Shirt, sondern längere Hosen und ein normales T-Shirt ist da angebracht, auch wenn es wärmer wäre.
Du hast gesagt, dass es dort eine große Expat-Community auch gibt. Gelten für die Expats in gewisser Weise andere Regeln, beziehungsweise ist man da ein bisschen nachsichtiger, wenn mal vielleicht eine Etikette nicht ganz eingehalten wird, oder wird da auch erwartet, dass man ja eigentlich so lebt, wie jeder andere dort auch?
Natürlich ist man bei den Expats ein bisschen nachsichtiger. Allerdings die Expats, welche in Saudi-Arabien leben, haben natürlich schon gewisse Etiketten sich angeeignet, um nicht in die Fettnäpfchen zu treten. Also du findest jetzt in Saudi-Arabien keinen Expat, der wirklich so auf Abenteuer und Herausforderung heraus ist und sogar alles ausprobiert, sondern jeder von denen weiß, wo er sich befindet und benimmt sich auch dementsprechend. Natürlich ist es so, dass ein Expat nicht gleichgestellt ist mit einem, der einheimisch ist und schon länger in dem Land lebt. Zum Beispiel nicht ein Fauxpas, aber die Expat-Frauen müssen oder tragen nicht immer das Kopftuch, haben das aber natürlich in der Tasche mit dabei, sollte mal jemand sagen, ich bitte bedeck deine Haare. Und das sind Dinge, die lernt man mit der Zeit und gewöhnt sich daran.
Ja, das gehört ja dann auch zu dem Respekt dem Land gegenüber dazu, dass man sich an die Regeln hält. Trotzdem manchmal, ja, ist man oder weiß man nicht alles und tut dann vielleicht etwas, was im Augen der oder in den Augen der Einheimischen ein bisschen komisch wirkt. Ist dir da mal irgendwie was passiert? Bist du da mal richtig so in ein Fettnäpfchen getreten?
Ich glaube, da gab es verschiedene Fettnäpfchen. Ich würde mal sagen, das, was ich eigentlich jedem zum Anfang erzähle und was ich dir auch sage, ist dieses erste Fettnäpfchen, was mir passiert ist, nachdem ich angekommen bin. Und zwar war das der Moment, wo ich nach der Arbeit hungrig wie ein Wolf, wirklich, weil ich so geschafft war und weil ich auch keine Lust mehr hatte, im Lokal zu essen, nach Hause gefahren bin und schnurstracks in den nächsten Burgerladen gefahren bin. Und unachtsam, nicht aus Unachtsamkeit, sondern weil es mir noch nicht so bewusst war, bin ich in die falsche Tür gegangen. Und falsche Tür in Saudi-Arabien heißt, es gibt immer zwei Eingänge bei den Restaurants. Es gibt den Eingang für die Familien und es gibt den Eingang für die Bachelors, für die Männer. Und ich bin durch den Eingang für die Family Section gegangen. Mir fiel das gar nicht auf. Ich bin dann schnurstracks an den Counter gegangen und habe angefangen zu bestellen. Und ich krieg schon so einen leicht komischen Blick von dem, also von dem Kassierer. Und mir ist es immer noch nicht klar geworden. Und ich schaue mich ein bisschen um und merke, wie ich von manchen Seiten so leicht angeschaut werde. Aber das waren alles keine Männer. Das waren Familien und Frauen. Und da ist mir so, oh mein Gott, ich bin in die falsche Tür gegangen. Jetzt wird's brenzlig. War ein bisschen schockiert, ist aber nichts passiert. Und dann hat der Kassierer gemeint, komm doch einfach mit und wir gehen in die andere Seite rüber, also auf den anderen Teil vom Restaurant. Und bin da raus und ganz cool mitgegangen. Und dann habe ich gemerkt, okay, das war ein Riesen-Fauxpas, ist mir nie wieder passiert. Aber es ist auch nichts passiert. Also es gibt Geschichten, oder man stellt sich immer vor, wenn man irgendeinen Fehler macht im Ausland, dass dann die Welt zusammenbricht und dass dann, keine Ahnung, dass was Schreckliches passiert, überhaupt nicht der Fall gewesen. Und die Dinge sind dann später ab und zu noch vorgefallen, ähnlich, aber viel, viel weniger.
Ja. Ja, also das war so ein Ding. Es hängt dann immer auch ein bisschen von der Absicht ab, mit der man so etwas macht. Also in dem Fall war es ja überhaupt nicht beabsichtigt von dir. Und Nee. Das hat man dann wahrscheinlich auch gemerkt und dann ja eben.
Genau. Vielleicht waren die auch noch am Warten und haben gedacht, naja, vielleicht kommt dem ja seine Frau noch hinten nach.
Ja, das kann natürlich auch sein.
Ja, die parkt schnell das Auto.
Ja. Ja.
Nee. Ist aber nicht der Fall gewesen. Und ja, also eigentlich habe ich die anderen Einheimischen und Araber immer als sehr tolerant und offen erlebt. Und vielleicht sind mir mehrere Fettnäpfchen passiert, die mir dann gar nicht so vorgetragen worden sind, sondern weil es einfach ein tolerantes, tolles Land war.
Ja. In diesen Restaurants, du sagtest, da gibt es dann zwei verschiedene Eingänge. Ist das dann auch komplett getrennt, dass man die Bereiche auch nicht sieht? Also auch räumlich und optisch gibt es da überhaupt keine Überschneidung?
Richtig. Und zwar sind diese einzelnen Sektionen oder Abteile wirklich räumlich getrennt.
Ja.
Das heißt, wenn die Männer zusammen mit ihren Freunden essen gehen, dann gehen sie in die Single Section oder in die Bachelor Section, wie es heißt, und können dann auch wirklich nicht in die Familiensektion. Genauso ist es natürlich umgekehrt. Das ist relativ einfach gelöst in den meisten Fällen. Und zwar, wenn du dir stell dir mal ein ganz normales Restaurant vor, da gibt es halt dann nicht einen Eingang in der Mitte, sondern zwei, einen links und einen rechts. Und im einen Drittel von der rechten Seite, wo die Männer reingehen, ist halt eine Wand. Ja, aber ansonsten sind die Designs und die Restaurants mit Angeboten das komplett gleiche.
Ja, ja. Oh. Ja, Saudi-Arabien ist ja ein sehr konservatives Land, in dem die Religion eine dominante Rolle spielt. Wie macht sich das im Alltag bemerkbar?
Die Religion ist allgegenwärtig. Es ist natürlich so, dass schon durch die schiere Unmenge an Moscheen einem immer wieder klar wird, dass du hier in einem sehr religiösen und in einem ultra-konservativen muslimischen Land lebst. Die verschiedenen Gebets, also Sänge von den Muezzins, hörst du über die ganze Stadt hinweg. Also wenn das früh anfängt zu einem Morgengebet, so um 5:30, da geht's dann schon los, dass es halt wie so ein Teppich sich über die Stadt zieht und dann die ganze Stadt eben zum Gebet ruft. Und das wiederholt sich natürlich im Laufe des Tages, dann zum Mittag, am Nachmittag und zweimal am Abend nochmal. Somit ist es täglich allgegenwärtig. Und es zeigt sich auch speziell bei den Gebetszeiten, dass das Land sehr religiös geprägt ist, da während der Gebetszeiten kein Handel mehr betrieben werden darf. Das heißt, während der Gebetszeit werden Geschäfte geschlossen und da ist alles zu. Also da macht wirklich jeder seine Türe zu, sperrt ab. Es geht nichts mehr in der Bank, es geht nichts mehr in der Tankstelle, es geht nichts mehr in den Restaurants. Es ist alles geschlossen und die Muslimen gehen zur Moschee und beten dort oder eben auch auf dem Bürgersteig oder in Hinterhöfen vor den Häusern, wo eben gerade Platz ist, wird dann kollektiv gebetet.
Wie lange dauert da so eine Betpause?
Grob dauert es eine halbe Stunde. Das ist so angelegt. Das heißt, eine halbe Stunde ist schon mal nicht der Arbeitsausfall, aber da steht die Stadt ein bisschen still. Eigentlich würde es weniger dauern, aber es ist halt über die Jahre hat sich das so etabliert, dass eben eine halbe Stunde hergenommen wird.
Okay. Und jetzt, wenn es am Arbeitsplatz, oder du hast gesagt, dass die Dichte der Moscheen sehr groß ist, das heißt, also es gibt eine gute Möglichkeit oder Chance, dass man auch seinen Arbeitsplatz verlassen kann, um in eine Moschee zu gehen, oder wird dann auch bei der Arbeit gebetet?
Also es wird dann auch bei der Arbeit gebetet. Die Moscheen sind natürlich überall als Gebäude. Jedes einzelne Gebäude hat natürlich auch noch ab und zu einen, gehen wir mal davon aus, es ist ein Hochhaus oder ein Bürogebäude, dann gibt es natürlich auch in dem Bürogebäude spezielle Plätze, die fürs Beten hergenommen sind, was jetzt nicht eine Moschee ist. Oder zum Beispiel in dem Restaurant, wo ich gearbeitet habe, sich die Gäste und Mitarbeiter dann eben zusammen immer an einem bestimmten Platz getroffen oder eingefunden haben, die Teppiche ausgerollt haben und dann im Restaurant gebetet haben. Es sind nicht immer alle in die Moschee gegangen.
Gibt es da ein Austausch über Religionen? Du kommst aus Franken, aus Nürnberg. Ich nehme an, du bist katholisch?
Evangelisch.
Evangelisch, okay.
Ja, aber ist okay.
Aber gibt es also von Seiten deiner Kollegen oder Arbeitgeber, ist das mal ein Thema, dass da auch über Religion gesprochen wird, oder redet man über solche Dinge eher nicht?
Ich glaube, das kommt immer ganz auf die Person drauf an. Für mich persönlich habe ich mich eher ungern über religiöse Dinge unterhalten, da meine persönliche Ansicht diese ist, dass Religion nur für einen persönlich etwas ist und dass man das seinen Glauben nicht mit anderen teilen muss. Ich habe es auch erlebt, dass wiederholte Male ehemalige Arbeitskollegen mich immer wieder versucht haben, zum Islam zu bekehren. Also mir wurde immer nahegelegt, ach Toni, probier das doch mal aus und komm doch mal mit und lese doch das mal und ich erzähle dir ein bisschen was und die Dinge, wo du dran glaubst, die stimmen ja sowieso nicht. Und ich habe dann immer von vornherein gesagt, pass auf, also Religion gut und schön, aber das ist was für dich und ich habe meine Religion, die ist was für mich und habe mich daher mich nie wirklich über Religion dann mit anderen unterhalten.
Und hast du dich mal ein bisschen aus privatem Interesse mit dem Islam selbst beschäftigt oder hast du das auch ausgeklammert?
Schon. Nein, das schon. Also natürlich habe ich mich damit beschäftigt und auch einiges gelernt und erlebt, was ich sonst nie erfahren hätte. Nur, dass ich es eben, ich habe mich nicht dazu verleiten lassen, das Ganze tiefer zu ergründen, was dann eventuell ausgeartet wäre mit einer Bekehrung. Und das, da machen sich auch viele sehr falsche Hoffnungen, dass, weil ein Ungläubiger, also auch wenn man jetzt ein Christ oder ein Hinduist oder Buddhist ist, der denkt einfach nicht an, dass es die wirkliche Religion ist, weil die richtige Religion ist eben der Islam. Und das, so weit wollte ich es nie kommen lassen. Ich habe mich aber dennoch damit ausgesetzt und habe auch einige Infos dazu mir so aneignen können und verstehe es ein bisschen besser wie davor.
Also du hast dich damit ja schon auseinandergesetzt. Gibt es da ein paar Punkte, die dich fasziniert haben an dieser Glaubensrichtung?
Ja, schon etwas. Und zwar, dass eigentlich viele von den Glaubensrichtungen sich sehr ähneln. Glaubensrichtungen werden immer mit einer heiligen Schrift also bestätigt. Diese heilige Schrift, sei es die Bibel oder der Koran, es ist irgendetwas niedergeschrieben. Und dieses Niedergeschriebene wurde von einem vor etlichen Hunderten von Jahren gepredigt und der Bevölkerung erzählt. Diese Niederschriften ähneln sich sehr, aber es gibt eben verschiedene Interpretationen. Und das ist das eine Ding. Und viele haben auch, viele sind untereinander auch ein bisschen verknüpft. Zum Beispiel mit Adam und Eva, Maria und Josef zum Beispiel, und da gibt's schon Verbindungen. Aber wie gesagt, es wird eben ein bisschen anders interpretiert. Und diese Interpretationen habe ich so verstanden oder so für mich erklärt, dass diese Interpretationen kulturell und regional angepasst sind. Das heißt, für mich ist die, zum Beispiel die europäische Seite, christlich geprägter, erscheint sie logischer als muslimisch. Und für mich erscheint auch der Islam logischer im Mittleren Osten, als wenn er jetzt in Nordamerika wäre. Also das sind für mich Dinge, die ich so für mich erlebt habe, ja.
Ja, spannend, wenn man wie auch der Ort immer ja einen anderen Zugang dann auch gewährt zu solchen Themen wie Glauben,
richtig,
wenn man dann vor Ort ist und
ja. Man versteht das Ganze auch, vieles erscheint dann einem logischer, wenn ich ein kurzes Beispiel nennen darf. Und zwar, es gibt diesen Fastenmonat Ramadan. Das ist ja der 9. Monat in dem islamischen Kalender. Angeblich der Monat, in welchem die Schriften verkündet worden sind. Und aufgrund dessen wird in diesem Monat gefastet. Das Fasten beschränkt sich darauf, dass man während des Tages sich reinigt, dadurch, dass man weder trinkt noch isst und seiner gewohnten Arbeit nachgeht und dann erst nach Sonnenuntergang wieder, also nicht dem Laster führen, sondern dann wieder eben normal isst. Das funktioniert nur in einem Gebiet, wo ich auch ungefähr die gleiche Anzahl von Sonnen wie Nachtstunden habe. Und diese Dinge, dass zum Beispiel ein Moslem in Schweden hat es ja zum Ramadan, wenn der jetzt mal im Sommer ist, ja richtig schwer. Und daher bin ich der Meinung, dass das eigentlich geografisch die Religionen verankert sind. Und ja, das ist jetzt so ein Beispiel, dass eben Islam im Schweden gar nicht verankert werden sein könnte, wegen dem Ramadan. Es wäre unlogisch, den armen Menschen oder Gläubigen nachts nur 4 Stunden Schlaf zu gönnen und sich da Nahrung aufzunehmen und dann den ganzen Tag über, wo eben die Sonne auf ist, nicht zu leiden, aber zu fasten.
Ja, ist ein schönes Beispiel und ein spannender Gedanke, dass man das dann immer im Gesamtkontext sehen muss.
Oh. Richtig, ja.
Ja, die Religion spielt, ja, wie du es erwähnt hast und erzählt hast, einen sehr, sehr großen Teil im Alltag in Saudi-Arabien. Und dazu gehört auch die Rolle der Frau, beziehungsweise wie Frauen dort sich verhalten. Du hast es schon angedeutet, es gibt auch in Restaurants dann die Möglichkeit für Frauen dann nur in Begleitung ihrer Ehemänner oder mit der Familie gemeinsam dorthin zu gehen, aber nicht alleine. Wie macht sich das sonst noch bemerkbar, diese verschiedenen Rollen zwischen Männer und Frauen?
Also erstmal, die Frauen dürfen natürlich auch alleine weggehen. Das habe ich vielleicht in meiner ersten Erklärung nicht gut dargestellt. Die Frau geht alleine auch in die Restaurants, sie geht auch alleine einkaufen. Und dass sie immer begleitet werden muss von einem Mann, das stimmt nicht. Die Frau im normalen Alltag hat auch die gleichen oder ähnlichen Aufgaben wie Frauen in anderen Ländern. Sie kümmert sich entweder um die Familie oder geht auch einer Beschäftigung nach. Für andere Dinge, für etwas mehr offizielle Dinge gibt es einen Vormund oder diesen Mahram, welcher dann eben Entscheidungen mit oder für diese Frau trifft. Das sind meistens offizielle und legal, viel mit legalen Dingen hat das zu tun. Aber im Alltag ist die Frau auch alleine sehr aktiv. Frauen gehen studieren, gehen in die Schule, sind mit Freundinnen oder auch mit Familie unterwegs, entweder jetzt am Wochenende an der Strandpromenade oder beim Einkaufen und beim Shoppen, gehen natürlich auch alleine zum Friseur und in den Beauty-Salon. Ich habe das immer als für sehr normal empfunden, unter den Umständen natürlich, dass Frauen verschleiert sind und dass Frauen nicht Auto fahren dürfen und dass Frauen allein, wenn sie alleine weggehen, letztlich nicht mit Fremden, dass Männer ihnen oder dass sie sich nicht zufällig oder gezielt mit fremden Männern treffen. Also es ist nicht so ein normales Gemisch, sondern sie sind schon ein bisschen separat, wenn sie alleine weg sind oder wenn sie mit der Familie weg sind, bleibt es eben alles immer familiär. Mhm. Mhm.
Hattest du mal die Möglichkeit oder ja, du hast ja 10 Jahre in Saudi-Arabien gelebt, sicherlich auch Einblicke in die Häuser von Menschen, von Einheimischen gehabt, Zugang in den Alltag, wirklich in den 4 Wänden. Wie ist so das, wie muss man sich das Familienleben dort vorstellen?
Also das Familienleben wird einmal sehr groß geschrieben. Auch sind Kinder immer ein Geschenk Gottes und ein Blessing. Also wer Kinder hat, der ist mit viel Liebe umgeben und mit viel Spaß. Man sieht sehr viele Familien, die sehr aktiv mit den Kindern sich beschäftigen und eben auch aktiv an Wochenenden oder während der Freizeit mit den Kindern Dinge unternehmen. Das sieht man verstärkt im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Deutschland, würde ich sagen, dass Familien mit den Kindern draußen sind und aktiv sind. Die Männer mit den Frauen, mit den Kindern sind eben auf Spielplätzen, an den Stränden, beim Einkaufen, im Vergnügungspark. Und das ist also immer ein sehr fröhliches Treiben. Bei den Familien selbst, wenn man zu Hause ist, kommt es natürlich darauf an, wo und wie das zu Hause ist. Ist das jetzt eine Wohnung? Ist es natürlich anders, wie als wenn es ein Haus wäre. Wohnungen sind ähnlich geschnitten wie bei uns. Wohnzimmer und Schlafzimmer mit Küche. Aber bei den Häusern unterscheidet es sich. Häuser sind einmal so angelegt, dass ein Haus für eine einzelne Familie ist und dann auch der Besucher nie in alle Bereiche dieses Haus vordringen wird, außer er ist jetzt wirklich ein sehr enger Verwandter. Also als Besucher komme ich immer bis zu einer bestimmten Grenze. Diesen privaten Bereich, der eben nur der Familie gedacht ist, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, den eigentlichen Wohnbereich, wo sich nur die Familie aufhält. Für mich als Besucher, wenn ich saudische Freunde besucht habe bei ihnen zu Hause, kann man sich das so vorstellen, es gibt sogenannte Majlis oder Empfangsräume. Also ein Haus hat dann meist 2 verschiedene Empfangsräume. Einer ist für die Männer und einer ist für die Frauen, auch wieder getrennt, obwohl es zu Hause ist. weil es kann ja sein, dass der Mann Freunde empfängt, welche jetzt nicht, wo er nicht möchte, dass sie die Frau sehen. Oder umgekehrt, die Frau empfängt Freundinnen, wo jetzt der Mann oder dessen Freunde sich jetzt nicht unbedingt begegnen sollen. Und da gibt es eben die Frauen, also das Frauenempfangszimmer und das Männerempfangszimmer, meist mit sehr vielen Sitzmöglichkeiten, ausgestattet, kleinen Tischchen, und da trifft man sich dann und trinkt Tee oder isst Süßigkeiten und unterhält sich und hat eben einen schönen Abend.
Hm. Wenn du zu Besuch bei deinen saudischen Freunden warst, war das da üblich, dass die Frau auch mit dabei ist, oder waren das dann doch eher Männerrunden?
Ich hatte das Glück, dass meine saudischen Freunde alle sehr westlich und sehr offen eingestellt waren. Also wenn wir zu Besuch kamen, dann saßen wir eigentlich mit der Familie zusammen am Esstisch, und da kam dann auch später die Mutter dazu, und wir haben uns mit den Schwestern und Brüdern von den Freunden ganz normal unterhalten. Es gab da nicht diese Trennung. Aber ich konnte es natürlich sehen, dass es diese Räume gab, weil in diesen Häusern gab es diese Räume.
Mhm. Du hast gesagt, deine Freunde waren größtenteils doch ein bisschen liberaler eingestellt. Über welche Themen spricht man dann? Du sagst, Religion war jetzt nicht so ein großes Thema, ein beherrschendes Thema. Was beschäftigt die Menschen dort noch am meisten?
Die Themen waren breit gefächert, ob es jetzt der vergangene Urlaubstrip war, wo man in Ägypten beim Tauchen war, oder die bevorstehende, sagen wir mal, Abschlussprüfung während der Uni. Auch viel geredet wurde über Entwicklung im Land, also über Entwicklung nicht jetzt nur politisch, sondern auch wirtschaftlich, dass es zum Beispiel eine neue Shopping Mall gibt oder das schon seit langem erwartete Restaurant, ein Franchise-Ableger aus den USA, bald aufmacht, dass ein neues Strandresort zurzeit am Entstehen ist, oder eine bevorstehende Buchmesse, wo eben verschiedene Bücher, auch internationale Bücher, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Aber auch Dinge kulturell, wie zum Beispiel Filmabende oder Partys, auf der man sich dann in ein oder zwei Wochen trifft. Über all diese Dinge hat man sich unterhalten.
Hm. Die Entwicklung des Landes ist ein gutes Stichwort. Saudi-Arabien ist ja hauptsächlich als Ölförderstaat bekannt. Das heißt, ich denke, da darauf ist auch ein Großteil der Hauptteil der Wirtschaft ausgelegt. Dann Gastronomie, bestimmt auch eine große Säule. Welche anderen Aktivitäten oder wirtschaftliche Aktivitäten gibt es in Saudi-Arabien, die von Bedeutung sind?
Man hat in Saudi-Arabien unter anderem auch den Handel. Saudi-Arabien ist zum Beispiel durch die Position mit Jeddah am Roten Meer ein großer Umschlagsplatz für Handelsgüter, welche in den Mittleren Osten befördert werden, entweder einwärts oder auswärts. Die Containerschiffe oder Frachtschiffe, welche aus Europa in den Mittleren Osten liefern zumeist nach Jeddah, um von dort eben den Mittleren Osten zu beliefern. Also haben wir den Handel. Weitere Dinge sind natürlich auch Produktion von Gütern und von Gütern, von Materialien. Es gibt in Saudi-Arabien zum Beispiel eine der größten Milchverarbeitungsfarmen im ganzen Mittleren Osten. Es werden die Güter für die eigene Wirtschaft selbst hergestellt. Bau, Stahl, Bau, Zement. Mittlerweile gibt es auch Ableger internationaler Autohersteller, welche in Saudi-Arabien ihre Autos fertig produzieren. Und es gibt auch sehr viel Industrie, welche für den lokalen und auch den Mittleren Osten produziert, im Bereich Plastik, Papier, Stahl, Beton.
Ja. Hm, ja.
Also es ist sehr gemischt. Natürlich ist das der Haupteinkommen oder das Hauptmarkt die Ölförderung. Aber das wird sich in den nächsten Jahren bestimmt ändern.
Ja, bisschen ausdifferenzieren. Dazu passt ein Artikel, den ich vor einigen Tagen gelesen habe. Da wurde über den jungen Kronprinzen Mohammed bin Salam oder Salman, gesprochen, und der ist 32 Jahre, und der Tenor des Artikels war, dass dieser Kronprinz versucht, Saudi-Arabien so ein bisschen mehr in die Moderne zu führen, unter anderem versucht auch aus dieser Abhängigkeit vom Öl etwas herauszuführen, die Wirtschaft ein bisschen aufzufächern und die Wahhabiten, die sehr konservativ sind, etwas in ihrem Einfluss zu beschränken. Ist das ein Eindruck, den du auch gewonnen hast? Und wenn ja, wie äußert sich das? Woran kann man das konkret sehen?
Ich habe die Entwicklung in Saudi-Arabien mitbekommen, wo der vorherige König, der König Abdullah, am Regieren war. König Salman kam erst vor ein paar Jahren, und sein Sohn, der jetzt Kronprinz ist, auch erst, glaube ich, jetzt letztes Jahr, wurde das alles so hingerichtet. Aber die Entwicklung findet unter jedem König statt. Nur ist es eben so, dass in einem sehr großen Land, welches durch eine direkte und totale Monarchie geführt wird, sich die Entwicklung immer in die Richtung zieht, was eben das Landesoberhaupt sagt. Während des Regierungs von König Abdullah hat sich das Land in eine sehr gute Richtung bewegt und auch gewendet. Es gab Projekte, welche die Universitäten, welche die Bildung, welche auch die Freizeit und Freizeitmöglichkeiten oder auch die Vereinfachung von verschiedenen Dingen oder Erleichterung von verschiedenen Dingen ermöglicht hat. Das wurde so weitergeführt. Mohammed bin Salman, jetzt als Kronprinz, zusammen mit seinem Vater König Salman, versucht, oder es ist eben das Bestreben der Regierung, das Land so schnell wie möglich ins 21. Jahrhundert zu katapultieren. So kommt es mir zurzeit vor. Und es ist für meine Verständnisse und für meine Erfahrung von dem Land, geht das alles ein bisschen zu schnell. Also es spiegelt sich insofern wieder, als dass im letzten Jahr einige Entscheidungen getroffen sind, oder Entscheidungen getroffen wurden für dieses Jahr, welche gar nicht so einfach sind.
Welche sind das zum Beispiel?
Also ganz wichtig, was ja natürlich die ganze Welt gehört hat und wo ein Aufschrei durch die Presse ging, ist, dass Frauen Auto fahren dürfen. Und ich meine, das ist so einfach gesagt. Und das ist auch sehr einfach getan. Das ist so ähnlich, wie wenn Donald Trump irgendwie so einen Erlass erlässt und dann unter dem Papier seine Unterschrift hinsetzt. Dann ist es für ihn geregelt. Dann ist auch für die Regierung in Saudi-Arabien mit dem Dekret geregelt, dass ab Juli Frauen Auto fahren dürfen. Das zieht aber sehr viel nach sich. Frauen durften bis jetzt in den vergangenen Dekaden nicht Auto fahren. Was muss gemacht werden, um das so umzusetzen, dass dann auch wirklich Frauen Auto fahren können? Und das ist nicht einfach. Das Nächste, was ist, das Land eben zu öffnen, auch für den Tourismus. Dass ab diesem Jahr dürfen endlich Touristen nach Saudi-Arabien einreisen. Das ist noch gar nicht so klar, ob das auch wirklich so stimmt, wie es gesagt wurde. Ähnlich, dass unter der Führung zum Beispiel im Norden, in der Nähe zu Ägypten, diese Resorts ähnlich der Malediven gebaut werden sollen, oder dass sich diese ultramoderne Stadt Noem, heißt die, glaube ich, auch entwickelt, wo zum Beispiel alles elektronisch und Internet und mit Robotern und selbstfahrenden Autos laufen soll. Das ist zu schnell. Zu schnell für die Bevölkerung. Und ich habe es jetzt miterlebt bei dem letzten, jetzt vor diesen letzten und vorletzten Monat hat sich sehr viel getan in Sachen von Unterhaltung und Entertainment für die breite Masse. Es wurde zum Beispiel auch angekündigt, dass Kinos eine Zulassung erhalten. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Und bis dato gab es in Saudi-Arabien keine Kinos. Es gab nur vereinzelt welche in verschiedenen Compounds oder in ein oder zwei Universitäten. Jetzt ist es so, dass Kinos eben in Saudi-Arabien eröffnen dürfen. Aber was werden dann für Filme gezeigt? Weil die Zensur existiert trotzdem. Aber ich habe ein Kino. Schaue ich mir dann nur Cartoons an? Oder was sind das für Filme, die es eben schaffen, in die Kinos zu gehen? Wie werden diese Kinos ausschauen? Wo sind die Kinos? Das muss alles erst gebaut werden. Und es ist sehr schön zu sehen, dass so viele Dinge sich plötzlich bewegen und dass vielleicht ein bisschen ein eingeschlafenes Land versucht, nach vorne zu preschen. Aber man sollte das Ganze auch mit Bedacht und mit Überlegung tun. Und das fehlt ein bisschen zur Zeit.
Ja, solche Veränderungen müssen dann behutsam kommen, sonst überfordern sie die Menschen, die jahrzehntelang ganz andere Dinge gewohnt waren.
Richtig. Und es kann dann auch zu Konflikten kommen, die man nicht vermeiden kann. Das ist wie wenn du, ja, wie du sagst, wenn du 10 Jahre, zum Beispiel, also etliche Jahre im Dunkeln gelebt hast und auf einmal siehst du helles Tageslicht, dann musst du dich erst wieder dran gewöhnen. Und das muss auch der Bevölkerung und allen Einwohnern von Saudi-Arabien korrekt vermittelt werden, wie damit umzugehen ist, wie man das handhabt, was man damit macht.
Ja.
Und das fehlt so ein bisschen, finde ich.
Ja, es ist da von der Struktur dieses Landes ja dann auch schwierig. Du hast es gesagt, es ist diese Herrscherfamilie, die dann per Dekret eben so einen Kurs auch radikal verändern kann. Aber das passiert ja nicht als Prozess im Zuge von Debatten im Parlament oder in Medien wahrscheinlich, oder?
Ganz selten. Also das ist, natürlich wird in dem werden die beratenden Minister sich zusammensetzen oder der Shura Council, also das sozusagen das Parlament, welches als beratende Funktion zum König hin aktiv ist, die Entscheidung dennoch trifft der Herrscher selbst oder eben sein Stellvertreter und oder eben zurzeit Mohammed bin Salman. Es kann natürlich auch sein, dass davor gewarnt wird. Ich kann es dir nicht beantworten, ob es stimmt oder nicht. Aber nimm mal an, es wird dir davor gewarnt und du sagst, nö, möchte ich trotzdem haben oder machst du es? Ja, das ist also schon zu bedenken.
Ja. Ja, aber doch, die Tendenz ist da, sich so ein bisschen einen liberaleren Weg zu beschreiten, sich auf in die Moderne zu machen. Ein großes Thema ist in dem Zusammenhang oder sind natürlich auch die Menschenrechte, über die man auch häufig liest im Zusammenhang mit Saudi-Arabien. Dort herrscht noch die Todesstrafe. Gibt es dort auch zarte Anzeichen dafür, dass dieses Thema möglicherweise in den kommenden Jahren auch mal in Angriff genommen werden kann? Oder ist das immer noch sehr weit außen vor?
Also es wird bestimmt behandelt und es ist auch während meiner Zeit in Saudi-Arabien so gewesen, dass Menschenrechte, zum Beispiel haben wir angesprochen die Todesstrafe, dass ich das gar nicht so mitbekommen habe. Und zwar ist es auch so, dass die Todesstrafe jetzt nur im extremsten Fall angewendet wird. Dieser extreme Fall muss von verschiedenen Gerichten bestätigt werden und wird dann eben ausgesetzt zur Strafe. Aber es kommt sehr häufig oder doch zumeist vor, dass diese Person dann begnadigt wird. Entweder durch den lokalen, nicht Herrscher, aber durch einen lokalen Prinzen oder eben den Bürgermeister oder der Familie selber. Da habe ich gesehen, dass dies auf jeden Fall zurückgeht. Und die Menschenrechte nehmen wir zum Beispiel einmal die Menschenrechte mit Frauenrechten. Frauen sind ganz normal zum Beispiel im Arbeitsalltag vertreten. Ich habe es sehr selten erlebt, dass oder mitbekommen, dass es jetzt zum Beispiel eine, dass sehr viel unterschieden wird oder dass es Unterdrückung gibt oder das bekommt man so nicht mit. Und ich glaube auch mit, um attraktiv zu werden für die Länder, welche in der Zukunft mit Saudi-Arabien zusammenarbeiten werden und möchten, müssen diese Dinge alle verschwinden und werden sie auch. Und das wird passieren im Zuge der Modernisierung, welche eben durch den Kronprinzen und den jetzigen König stattfindet.
Hm. Ja, bleibt spannend zu sehen, wie sich dieses, in welche Richtung sich dieses Land dann entwickelt. Ne? Also die Anzeichen oder es gibt so zarte Zeichen, die dafür sprechen, dass da eine schrittweise Öffnung passieren kann, aber ja.
Richtig, du musst aber auch sehen, dass das Land im Verhältnis zu seinen Nachbarn, welche alle sehr modern sind, schau dir Katar an, wie modern ist Katar, oder eben den, ich glaube, den bekanntesten Mittleren Osten-Vertreter ist eigentlich, sind die Vereinigten Arabischen Emirate mit Dubai und Abu Dhabi ganz vorne dran. Die Entwicklung ging dort sehr schnell und hat funktioniert und es ist ein sehr modernes und liberales Land geworden. Aber Saudi-Arabien ist so riesig groß. Das ist 30 Mal größer wie Bayern, glaube ich. Knapp über 2 Millionen Quadratkilometer. Das ist eine andere Dimension. Und du musst natürlich das ganze Land erreichen und das ganze Land reformieren, was natürlich bei einer Größe wie Saudi-Arabien viel, viel schwerer ist als kleinere Länder wie eben die Nachbarstaaten Emirate, Kuwait, Bahrain und Katar. Das sind kleine Fleckchen. Die kann ich reformieren und ummodeln. Aber ein großes Land, das braucht viel, viel Zeit und vor allem viel Gewissheit und Kontinuität in den Dingen, die man eben umsetzen möchte.
Ja, ja.
Weil so spricht man nur von den, zum Beispiel von Riad, Jeddah und der Ostküste mit Kobar und Dahran.
Hm. Ja. Nee, da hast du recht. Du hast erwähnt, dass eine Bestrebung ist, auch das Land für den Tourismus zu öffnen. Hast du die Möglichkeit gehabt, das Land ja auch kennenzulernen? Du hast in Jeddah und in Riad gewohnt. Darüber hinaus hast du andere Ecken kennengelernt?
Die habe ich. Ich habe zwar nicht in Riad gewohnt, war da aber öfters geschäftlich. Und schon zu meiner Zeit, also während ich eben in Saudi-Arabien war, gab es immer wieder Touristen, welche aus, welche für sozusagen Studien und Kulturreisen das Land besucht haben. Und ich habe natürlich selbst mich auch ein bisschen umgeschaut und habe hierbei zum Beispiel die Nabatäer-Ausgrabungsstätten in Madain Saleh besucht. Das ist ähnlich wie Petra, die in Fels gehauenen Wohnungen und Tempel. Und dort gibt und in diesem Madain Saleh, welches nördlich von Medina ist, bin ich unter anderem auch mit meinen Eltern hingereist, welche mich zu diesem Zeitpunkt besucht hatten. Und meine Eltern durften ein bisschen das Saudi-Arabien als Tourist erleben, als sie nämlich für knappe 10 Tage bei mir zu Besuch waren.
Mhm. Ja, spannend. Aha. Toni, du hast über all deine Erlebnisse in Saudi-Arabien ein Buch geschrieben. Das ist 2017 erschienen. Inside Saudi-Arabien, mein Leben als Deutscher in einem der verschlossensten Länder der Welt. Wie ist es dazu gekommen, eben deine Zeit auch in Form eines Buches zu verarbeiten?
Also das Thema ein Buch schreiben und die Informationen von Saudi-Arabien nach draußen zu tragen, war immer ein Bestreben, auch nicht nur von mir, sondern auch von meinen Freunden und Bekannten in Saudi-Arabien. Wir haben uns immer gedacht, Mensch, diese ganzen Dinge, die wir hier erleben, die gibt's nirgendwo, die erfährt man nicht. Man kann sie schlecht nachlesen und im Internet weiß man immer nicht, was man glauben soll und was nicht. Und über all die Jahre haben wir öfters schon mal versucht, uns dazu durchzuringen, ein Buch zu schreiben. Nur leider war von uns oder ist von uns keiner Schriftsteller. Das waren alles Leute mit Berufen, die also mit Schreiben und mit Büchern gar nichts am Hut hatten. Und im Jahr 2, muss ich überlegen, 2015, 2016, hatte ich dann Kontakt mit meinem Verleger und wurde gefragt, ob ich nicht meine Erlebnisse doch niederschreiben möchte. Und da war ich natürlich über alles glücklich und froh, dass ich endlich jemand gefunden hatte, der das mit mir machen möchte. Und so hat sich das eigentlich ergeben. Die Idee gab es schon immer, aber es hat sich erst sehr spät eben mit meinem Verleger, dem Riva Verlag aus München, so ergeben, dass wir ein Buch zusammengeschrieben haben mit der Professorin Felicia Engelmann, welche auch eine super Middle East erfahrene Schreiber, also Autorin ist. Und wir haben eben meine Geschichten und meine Erfahrungen niedergeschrieben und das Ganze so gemacht, dass es auch für einen, ich würde jetzt mal sagen, normalen Leser nicht so trocken ist, sondern mit humorvollen Geschichten gut erzählt und dass diese Informationen leichter zu verdauen und leichter zu verstehen sind, als wenn das nur so theoretisch und mit Fakten belegt ist. Also immer ein bisschen so kleine Anekdoten dabei.
Ja, ist hervorragend gelungen und man bekommt wirklich ein sehr differenziertes Bild von einem Land, über das man ja ansonsten kaum etwas weiß oder über das sonst nur sehr viele Klischees im Umlauf sind.
Mhm. Ja, danke, dass dir gefällt.
Ja, nee, tolles Buch. Dieser Schreibprozess, du hast gesagt, du bist von Haus aus kein typischer Schreiber. Hast du in diesem Prozess des Niederschreibens dieser ganzen Anekdoten und Geschichten, die du so gesammelt hast über die Jahre, diese Dinge nochmal anders erlebt in dem Moment, als du sie aufgeschrieben hast?
Während des Prozesses sind mir immer wieder Dinge eingefallen, die so ein bisschen die ich so ab und zu vergessen habe, wo ich mir gedacht habe, was mir einfach so nicht mehr eingefallen ist. Aber während der Zeit mit des Niederschreibens zusammen mit der Felicia, konnte ich mich an sehr viele Dinge erinnern und habe natürlich da die tollsten Dinge reingegeben, die imposantesten oder lustigsten oder auch informativsten Dinge niedergeschrieben. Aber während des Schreibens konnte ich mich an so viele Dinge erinnern, die mir während meines Aufenthaltes so ein bisschen entglitten sind.
Mhm. Ja. Ja, kannst du da ein Beispiel mal nennen? Für
was hätten wir denn da? Also was immer natürlich was mir wieder eingefallen ist, jetzt zur Zeit und auch schon letztes Jahr hat sich das Land angefangen oder es ist gesagt worden, es öffnet sich und es verändert sich viel. Ich muss dazu sagen, dass das eigentlich schon zu dem Zeitpunkt war, wo ich in Saudi-Arabien eigentlich frisch angekommen bin. Da gibt es zwei Sachen, die haben mich begeistert und auch ein bisschen stutzig gemacht, dass sowas passiert und dass sowas auch in Saudi-Arabien gibt. Einmal war es ein Event von Red Bull. Red Bull kennt man jetzt so ein bisschen als diesen Adventure-Kanal, der eben Supersport-Events macht, wie zum Beispiel Downhill Mountainbiking oder dieser Sprung aus der Kapsel. Und es gab in Jeddah vor Ewigkeit ein Red Bull Air Race. Und das sind diese verrückten Piloten, die über dem Wasser oder auf einem gesteckten Parcours mit ihren getunten Propellermaschinen Bahnen abfliegen. Und das hat stattgefunden zu einer Zeit, wo ich mir gedacht habe, Mensch, es gibt in Jeddah oder es gibt in Saudi-Arabien nicht viel Entertainment. Und dann gab es diesen Event Red Bull Air Race. Und das war so toll und interessant zu sehen, dass eben diese waghalsigen Piloten mit ihren Maschinen über den See vor diesem King Fahad Fountain oder dieser Fontäne ihren Parcours abgeflogen sind. Und es gab damals schon die Red Bull Getränke und DJs, die Red Bull extra eingeflogen hat. Und das vergessen viele, dass es nicht nur jetzt vorwärts geht, sondern auch schon damals so war. Und noch eins war lustig, und zwar ich habe somit das erste Stand-Up-Comedy-Festival in Saudi-Arabien miterlebt.
Okay.
Ich meine, also eine Vorführung vor dem Publikum mit Mit Schauspielern war ja undenkbar. Und man versucht, wenn man ins, wie ich eben angefangen habe, 2007, 2008, Kontakt zu bekommen. Und ich bin durch irgendeinen dummen Zufall über die Info gestolpert, dass es eine kleine Gruppe von Aktivisten gibt, welche Stand-up-Comedy nach Saudi-Arabien bringen wollen. Und ich dachte, boah, das ist sehr gewagt. Und es ging dann tatsächlich so, dass ein amerikanischer Stand-up-Comedian mit dem Namen Ahmed Ahmed, der sollte vielleicht manchen ein Begriff sein, Ahmed Ahmed ist ein Araber, der aber in Amerika lebt und dort ein riesen Comedy-Star ist. Zum Beispiel ist er auf dem Level von Louis C.K. und anderen Stand-Up-Komödianten. Und dieser Ahmed Ahmed sollte eine Show in Jeddah machen. Und das war alles so ein bisschen so geheim und keiner wusste wann. Und man musste in ein bestimmtes Café gehen zu einer bestimmten Zeit und sich da ein Ticket kaufen von einer Person, die man nicht kannte. Und dann hoffen, dass man mit der Telefonnummer, die er immer hinterlegt hat, dann angerufen wird. Und tatsächlich, es war dann soweit. Und es war wirklich so ein Adventure-mäßig. Es ging dann mit Schnitzeljagd und verschiedenen GPS-Koordinaten und in Intervallen verschickten SMS auf dein Handy wurden auch die anderen in die Hügel von Jeddah gelotst. In so ein verstecktes Wochenendhaus. Und die Straßen waren nicht mehr beleuchtet, die waren auch nicht mehr geteert. Und du hast nur gesehen, dass eben so eine kleine Karawane von Autos sich irgendwo den Berg hochschlängelt. Und dann war in diesem Wochenendferiendomizil, war dann in so einer kleinen Halle Stühle wie im Theater aufgebaut und eine Bühne hergerichtet mit Beleuchtung. Alles so ein bisschen improvisiert, aber das war scheißegal. Weil das war so ein Adventure, da reinzugehen. Und dann kam wirklich dieser Ahmed Ahmed und hat eine super Show abgeliefert. Und das war so für mich auch der Grund, in dem Land so lange zu bleiben. Weil es gab immer das Ungewisse mit der darauf folgenden Überraschung, die super war.
Ja, also das heißt, durch Zufall hat man dann ab und zu von solchen Veranstaltungen erfahren, musste dann in der richtigen WhatsApp- oder SMS-Gruppe sein, um dann ja die Informationen zu erhalten, die einen dann zu solchen Veranstaltungen geführt haben.
Richtig, das war in den Anfängen. Natürlich hat sich das dann mit Facebook, vor allem mit Facebook und mit den sozialen Medien, sehr schnell verändert, dass das auch anders ging. Aber also in den Anfängen war es wirklich mit SMS und mit GPS-Koordinaten in der Navi eingeben.
Ja, findet da eine sehr strenge Kontrolle statt der sozialen Netzwerke?
Ja, ich bin mir sicher, dass alles sehr streng kontrolliert wird. Es gab auch mal in den Medien die Anfragen oder die Berichte, dass der saudische Geheimdienst BlackBerry in Saudi-Arabien nicht mehr erlauben würde, weil die Verschlüsselung der BBM, der Messenger-Dienste, der saudische Geheimdienst nicht knacken konnte. Und es wird also alles beobachtet und auch gemonitort, aber eben in einem gewissen Rahmen wird das zugelassen. Ja. Und natürlich, wenn sich Dinge herauskristallisieren, wie dass es zu extrem werden könnte oder dass es für die Bevölkerung schädigend sein kann, wird eingegriffen. Aber für den Otto Normal 0815 Einwohner, Expert, Ausländer, Einheimischen wird nicht so viel gemacht.
Aber unter dieser Oberfläche finden dann immer mal wieder solche Veranstaltungen wie diese Stand-Up-Comedy, dieses Event statt oder auch Partys?
Richtig. Am Anfang war es so, Stand-Up-Comedy war so ein bisschen zugänglich, einfacher zugänglich. Mit der Zeit, wie ich länger in Saudi-Arabien eben schon gelebt hatte, konnte ich dann auch wurde man dann auch mal auf eine Party eingeladen. Das kam dann mit den Freunden oder eben vom Konsulat gab es mal eine Einladung auf einen Jazzabend oder auf einen Discoabend beim Konsul im Haus. Und das hat sich so für mich peu à peu entwickelt. Erst waren es die offiziellen Einladungen bei den Konsulaten oder bei den Kulturveranstaltungen und Man hat neue Freunde kennengelernt, die waren schon länger in Saudi-Arabien, die kannten andere Freunde, der hat mal eine Geburtstagsfeier bei sich zu Hause gemacht, die Geburtstagsfeier war ein bisschen größer wie normal, bei der Geburtstagsfeier gab es dann auch DJs und es war wie eine kleine Disco und so weiter und so weiter. Und es hat sich so ein bisschen entwickelt und bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann eben auch die wirkliche Partyszene in Jeddah nicht nur miterlebt habe, sondern auch mitkreiert habe.
Das heißt, wie haben Sie das mit angestoßen?
Für jede Party braucht es ja Organisatoren. Ich meine, es gibt ja nicht die Bars, wo man hingeht und dann ist an der Bar, ist dann DJ-Pult, wo ein DJ auflegen kann. Das muss alles herangeschleift werden, herangeschafft werden. Die Örtlichkeiten, man muss wissen, wo man es machen kann, wie kann man es machen, mit wer darf kommen. Es gibt dafür keine Genehmigungen, weil das ist ja nicht erlaubt. Es ist offiziell verboten, Partys zu veranstalten, auf welchen Männlein und Weib, also Jungs und Mädels kommen, die dann nicht mal miteinander verwandt sind. Und womöglich auch noch Alkohol ausgeschenkt wird und dann Musik gespielt wird, zu welcher getanzt wird. Also das sind so viele Dinge, die einfach haram, also unrein, haram heißt unrein, die unrein sind, das kann man nicht. Und da habe ich mich über die Jahre hinweg eben mit Freunden zusammen, darunter auch viele Saudis, haben wir immer wieder Feiern organisiert. Und diese Feiern eben zu gestalten, war auch immer toll. Feiern hatten immer ein Thema. Und Feiern waren auch immer so ein kleiner, ja, so no risk, no fun. Auch ein bisschen Abenteuer, weil du wusstest ja nie, klappt's oder klappt's nicht. Kriegen wir die Halle, die wir dem Typen abgeschwatzt haben? Oder hoffentlich kriegt der Papa von dem nichts mit oder bleibt er auch wirklich im Urlaub, damit wir das Haus alleine haben? Kriegen wir den Strom laufend? Werden die Generatoren laufen? Was ist mit dem Alkohol, den wir brauchen? Braucht nicht nur eine Flasche, du brauchst halt 20 oder 30 Flaschen Alkohol. Kriegen wir das alles? Und umso schöner war es dann immer, wenn so eine Veranstaltung geklappt hat. Und das wurde dann in den Jahren 2010, 11, 12, fast bis 13, war so eine Welle von sehr vielen Feiern und Veranstaltungen. Und ja, das war auch nochmal richtig spannend.
Wo hat man in Saudi-Arabien denn Alkohol herbekommen für diese Partys?
Ja, wo kann ich jetzt nicht genau sagen. Also
auf welchen Wegen?
Auf den dunkelsten Wegen, die es da nur gibt.
Ja.
Am besten nachts.
Okay.
Ganz normal am Schwarzmarkt. Also es war nicht erlaubt. Du kannst nicht es gab es in Dubai früher, dass du in Dubai gibt's Läden, in welchen du Alkohol kaufen kannst oder eben Spirituosen mit einer ID. In einem Nachbar-Emirat, in Ras Al Khaimah, gibt es einen Laden, wo du dein Bier und dein Whisky ganz legal kaufen kannst. Aber sowas gibt es in Saudi-Arabien nicht. Da gibt es keinen Laden. Also da gibt es auch nicht so eine Ausnahme für, weil der Expert aus Deutschland oder aus Amerika ist, kriegt er eine Karte und darf sich einmal im Monat ein Bier kaufen.
Ja.
Gibt's nicht.
Aha.
Und es geht halt echt nur über irgendwelche dubiosen, im Endeffekt sind es Kriminelle, Alkoholdealer.
Ja, so auf verschlungenen Wegen, aber wo ein Wille ist, da ist dann auch ein Weg.
Einmal das und zweitens, es würde nicht immer geschmuggelt, sondern es wurde ja dort lokal produziert.
Ja.
Das Ganze ist ähnlich dem amerikanischen Moonshine. Ist es in Saudi-Arabien, ist es der Sadiki. Und Sadiki heißt Freund. Also wenn du jemanden angesprochen hast, ob der Sadiki hat, dann hast du damit gemeint, ob der selbst gebranntes hat. Und du hast nie gewusst, was du da trinkst. Das war halt eine Wasserflasche mit einer klaren Flüssigkeit. Ja, da gab es kein Label, wie viel Prozent Alkohol der jetzt hat, aus was der hergestellt worden ist. Nee, das war halt die Flasche mit der Flüssigkeit und du hast so einen Schluck in dein Glas und dann eine Cola drauf und gehofft, ja, dass es wirkt.
Ja, aber so erobert man sich dann Schritt für Schritt so ein kleines Stückchen Freiheit in einem doch sonst sehr, sehr konservativen Land.
Richtig, ja.
Oh. Wie schaut das im Bereich der Kultur aus? Das ist ja häufig dann auch ein Vehikel, über das Veränderungen herbeigeführt werden kann, indem sich dann Künstler auf ihre verschiedene Art und Weise ausdrücken, neue Ideen transportieren, vielleicht etwas subtiler als sich irgendwo hinzustellen und laute Forderungen zu stellen, aber über Kunst kann man ja auch sehr, sehr viele Dinge ausdrücken. Gibt es sowas in Saudi-Arabien, eine aufstrebende Künstlerszene?
Das finde ich ja toll, dass du es ansprichst. Gibt es. Und zwar gibt es, ist einmal, wenn ich jetzt hier von der Stadt Jeddah erzähle, Jeddah ist eine Stadt wie ein kleines offenes Museum oder eine offene Kunststadt. Über die ganze Stadt von Jeddah verteilt findest du Kunstobjekte. Also nicht jetzt kleine, sondern lebensgroße Statuen oder imposante Kunstwerke, die eben dir allgegenwärtig zugänglich sind. Natürlich ist es jetzt nicht die Kunst, moderne Kunst. Es ist schon etwas älter, aber es gibt eine Kunst mit einer Faust, wo in einem Kreisverkehr eine große Faust ist. Oder ein Kreisverkehr hat einen Globus, einen beleuchteten Globus, mit dem, wo eben Saudi-Arabien sehr hell markiert ist. Und das ist alles Kunst, die dir im Alltag begegnet. Die junge Kunst von jungen Künstlern ist auch hat sich auch sehr gut entwickelt und ist wirklich gut. Es gibt des Öfteren Ausstellungen in verschiedenen, entweder öffentlichen Plätzen oder öffentlichen Gebäuden, wie zum Beispiel, also wirklich moderne Sachen, die eben so dieses Saudi-Arabien ein bisschen anstoßen, aber von der Jugend her. Da wird dann mit Objekten eben auf bestimmte Bereiche hingewiesen. Ich sag mal, es gibt jetzt ein tolles Beispiel. In Saudi-Arabien muss viel gestempelt werden. Also Bürokratie ist sehr groß in Saudi-Arabien. Man muss viele Anträge stellen. Es wird viel mit Papier gemacht. Und mit all diesem Papier gibt es sehr viele Stempel. Und in einem von diesen modernen Vernissagen war Saudi-Arabien so dargestellt mit einem, ich weiß gar nicht, so 3 Meter großer Stempel.
Ja.
Und das ist einfach so ein Zeichen, wie man setzt sich mit Saudi-Arabien zusammen auseinander und in der Kunst wird es so gezeigt, Saudi-Arabien, ein riesiger Stempel. Und dann denkst du dir nach, okay, der Stempel ist cool, der ist so riesengroß und wirklich, Saudi-Arabien hat alles mit den Stempeln zu tun. Und das ist, wo Kunst so sehr gut anstößt. In Jeddah selber gibt es auch einige Kunstgalerien und Kunsthändler. Also man kann in Kunstgalerien Gemälde und Bilder betrachten von Künstlern, entweder von einheimischen Künstlern oder von internationalen Künstlern, die immer mal wieder Ausstellungen machen. Und das ist ganz normal im Gesellschaftsleben verankert. Natürlich sind die jetzt nicht so groß wie Museen oder Artgalerien bei uns hier in Europa oder Deutschland, aber es gibt's. Und es ist für die Öffentlichkeit zugänglich.
Oh. Ja, finde ich sehr spannend, dass sich dort auch in diesem Bereich was tut.
Ja. Mhm. Es gibt auch Theatergruppen mittlerweile von Akteuren, die eben auch Shakespeare und andere kleine Schauspiele eben auf Bühne darstellen.
Ja. Ist das dann eher eine Bewegung, die von den jungen Menschen ausgeht, die sich ein bisschen mehr Freiheit wünschen und ein bisschen Anschluss an die, in Anführungszeichen, moderne Welt oder an die Trends, die sich sonst weltweit abspielen? Oder zieht sich das durch alle Schichten durch und man kann auch bei älteren Menschen da eine Offenheit finden?
Also die Organisation und die Initiative kommt zumeist von den Jungen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Jungen viel durch die Vernetzung und durch Medien natürlich sehr, sehr aktiver, sehr viel mehr Aktivität in das Ganze reinbringen. Um solche Künstler anzusprechen, ist es einfacher für Jüngere. Aber ich würde jetzt mal sagen, die älteren Einwohner oder die älteren Araber denen gefällt das genauso gut. Nur haben sie eben durch das Alter oder durch ihre Vergangenheit, auch durch ihre Gewohnheit, gar nicht so den Kontakt zu was zu organisieren. Und es wird von allen Schichten super angenommen. Also man trifft auf diesen Galerien ältere, jüngere, man trifft auch Familien, man trifft Kinder, Schulklassen. Also es sind alle da. Aber dieser Ansporn dazu kommt doch von den Jüngeren. Ich würde mal sagen, von Universitätsabgängern. Das hat damit was zu tun, dass eben durch die Förderung und der Bildung und auch durch die vielen Stipendien, die von dem Regime oder von dem König und Regierung ausgegeben wird, sehr viele Jugendliche oder jüngere Menschen aus Saudi-Arabien nach ihrem Studium nach Saudi-Arabien zurückkehren mit einem Drang dazu, das Land nach vorne zu treiben und dann eben diese Erfahrungen, welche sie zum Beispiel in Amerika oder in England gesammelt haben während der Studienzeit, in dem Land umzusetzen.
Ja, doch, es wird sehr spannend sein zu sehen, wie sich dieses Land in den kommenden Jahren bewegt und wo die Reise hingeht. Toni, du bist jetzt seit einiger Zeit wieder in Deutschland und was machst du aktuell? Wo bist du gerade tätig?
Also aktuell mache ich etwas ganz Kurioses und eher Lustiges. Und zwar habe ich mich nach der Zeit mit dem Buchschreiben ein bisschen aus der Gastronomie entfernt. Ich bin aktuell nicht in der Gastronomie oder Hotellerie tätig und bin aber dem Tourismus treu geblieben. Und zwar ganz simpel und einfach. In Nürnberg gibt's eine Stadtrundfahrt mit einer Bimmelbahn. Und bei dieser Bimmelbahn bin ich seit letzten Jahr August, da hat die angefangen oder da hat die sich neu etabliert in Nürnberg, bin ich dabei und bin dort eben für den Verkauf und für die Promotion ein bisschen zuständig, was natürlich heißt, dass ich Karten verkaufe.
Ja, aha, jo. Okay.
Und das ist in Nürnberg so eine kleine Bimmelbahn und die macht Stadtrundfahrten jede Stunde und das Schöne ist, ich komme immer noch mit sehr vielen Touristen und mit sehr vielen Menschen aus anderen Ländern zusammen. Das heißt, ich bin da tagtäglich vor Ort und unterhalte mich mit denen, mache natürlich auch den für die Bimmelbahn alles schön, aber ich habe so immer noch diesen Kontakt zu Touristen und zu Gästen, weil den möchte ich nicht verlieren. Weil das ist einer meiner Bestreben, immer neue Kulturen kennenzulernen, zu lernen, von anderen Menschen zu lernen und auch anderen etwas zurückzugeben und zu zeigen.
Ja, man muss dazu nicht immer in die weite Welt rausfahren, man kann das auch bei sich vor Ort erleben, das ist schön.
Richtig, genau.
Ja. Ist denn trotzdem geplant, irgendwann mal wieder für längere Zeit ins Ausland zu gehen oder ist das Fernweh da erstmal gestillt?
Fernweh ist bei mir nie gestillt. Also es gibt immer so diesen Drang dazu, wenn es nicht arbeiten ist, dann in Urlaub und wenn es kein Urlaub ist, dann wenigstens übers Wochenende woanders hin. Also es ist auf jeden Fall der Drang wird kommen. Der ist jetzt gerade nicht so groß, weil ich natürlich auch durch die Arbeit oder durch das Verlegen mit dem Buch ein bisschen mich hier in Deutschland damit beschäftigen möchte. Aber ich möchte in der Zukunft auf jeden Fall wieder im Ausland tätig sein und da am liebsten in der Gastronomie oder in der Hotellerie, weil das ist das, was ich liebe und was mir am meisten Spaß macht, mit Kultur und mit fremden Menschen und Gastronomie und Essen und Tourismus. Jo, das ist so mein Bestreben. Aber wann genau und wohin, das kann ich dir nicht sagen.
Ist noch offen.
Aber das ist noch offen, ja.
Ja, was auch immer da kommt, dafür wünsche ich dir alles Gute und weiterhin viele spannende Erlebnisse mit fremden Kulturen. Und
danke.
Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die vielen spannenden Geschichten aus Saudi-Arabien.
Ja, sehr gern, Kai. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank, mir auch. Tschüss, Toni.
Ciao.
Ja, das war das Interview mit Toni Riedmeier, eine Reise nach Saudi-Arabien. Ich hoffe, du hast viele spannende neue Erkenntnisse gewonnen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und wenn du in Zukunft mal mit mir auf Reisen gehen möchtest, beziehungsweise Fotografie lernen möchtest, dann trage dich ein in den Gate 7 Newsletter auf www.gate7.de und erfahre, was ich dort in Zukunft noch alles plane in dieser Hinsicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Kai.